Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass ein spanischer Jesuit im 16. Jahrhundert eine mehrbändige Geschichte des alten Chinas publiziert, also ein gewisser González Juan de Mendoza, der schreibt eine Geschichte über das Reich der Mitte, also über China, die er in Madrid 1586 publiziert. Und in diesem Werk 1586 schreibt dieser Spanier, dass in China man darüber spricht und glaubt, dass ein gewisser Juan Gutenbergo, er bringt das natürlich auf Spanisch, von Kaufleuten, ja, von asiatischen Kaufleuten mitgebrachte Bücher gesehen und davon dann gelernt hat.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Kai-Michael Sprenger von der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte über Johannes Gutenberg und seine Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Wir gehen dabei natürlich nicht nur in die Ereignisgeschichte, sondern blicken auch darauf, was diese Erfindung für die Gesellschaft, für Bildung, Wissen und Teilhabe bedeutete. Zum Schluss versuchen wir dann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu unseren heutigen Medienrevolutionen herauszuarbeiten. Schaut gerne in die Shownotes, dort findet ihr Hinweise, wie ihr mir Fragen, Feedback und Kommentare zusenden könnt. Dazu gibt es eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Links zu Möglichkeiten, mich bei der Erstellung von Geschichte Europas zu unterstützen. Das haben in den letzten Tagen und Wochen wieder einige Menschen getan und daher hier Danke an Nina, Thomas, Andreas, Raphael sowie Wolfgang und seinen Sohn. Vielen Dank dafür und nochmal an alle, ihr könnt mich, wenn ihr das mögt, bei der Erstellung des Podcasts unter Deckung meiner Kosten bei PayPal, Ko-fi und Steady mit einmaligen Spenden oder regelmäßigen Beiträgen unterstützen. Herr Sprenger war schon einmal hier im Podcast dabei und stellt sich und die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte kurz noch einmal vor, bevor wir in das Leben und Wirken Gutenbergs und seiner Strahlkraft als Symbol für Medienrevolutionen, Bildungsexpansion und Freiheitsbestrebungen gehen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Ja, mein Name ist Kai-Michael Sprenger. Ich bin Gründungsdirektor der relativ neuen Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte mit Sitz in Frankfurt. Von der Ausbildung her bin ich Historiker, Landeshistoriker, habe aber lange auch im Kulturbereich gearbeitet mit Stationen in Museen, in landeshistorischen Stiftungen, in landeshistorischen Instituten, im Kulturministerium oder als Kulturreferent in Süddeutschland in Ravensburg. Und seit 2023 leite ich eben als Gründungsdirektor diese neue Stiftung in Frankfurt. Die Stiftung mit dem etwas längeren Namen Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte ist eine Kulturstiftung, die vor allem zwei wichtige Säulen hat. Zum einen ist sie eine Förderstiftung. Wir fördern Projekte, die sich um die Vermittlung von Dingen widmet, zum Bereich Demokratiegeschichte, vor allem Prozesse der Demokratiegeschichte, die sich auch an Orten manifestieren. Da gibt es die Bekannten und die Berühmten, wie die Paulskirche in Frankfurt beispielsweise oder das Hamburger Schloss oder der Friedhof der Märzgefallenen in Berlin. Es gibt aber auch viele weniger bekannte Orte der Demokratiegeschichte, an denen sich in unserer Geschichte eben Prozesse manifestiert haben, wo es um das Erstreiten, das Erkämpfen, das Erhalten von politischer Teilhabe und Partizipation geht. Und diese Stiftung ist entstanden auch aus einer Bewegung, die seit 2016 sich im Grunde stärker konstituiert hat. Da haben sich verschiedene Akteure und Institutionen zusammengeschlossen zu einer Arbeitsgemeinschaft, Orte der Demokratiegeschichte, einfach mit dem Ziel, diese Themen unserer Demokratiegeschichte bekannter zu machen. Und aus dieser Bewegung ist dann auch unter anderem heraus entstanden, dass der Bund auf diese Thematik auch reagiert hat mit einem eigenen Förderprogramm bei BKM damals angesiedelt und 2021 wurde dann per Gesetz diese Stiftung errichtet und im letzten Jahr hatten wir unser erstes operatives Jahr mit Förderungen von Projekten in ganz Deutschland. Das sind Projekte, die sich thematisch von der Französischen Revolution bis zur Friedlichen Revolution erstrecken. Natürlich große Jubiläen wie 75 Jahre Grundgesetz war ein wichtiges Thema im letzten Jahr, aber auch 35 Jahre Friedliche Revolution und in diesem Jahr natürlich 35 Jahre Wiedervereinigung. Die zweite Säule der Stiftung sind auch eigene Formate. Wir entwickeln auch eigene Formate, teilweise auch in Kooperation mit anderen Partnern. Wir haben mittlerweile einen eigenen Internetauftritt, der auch über unsere Aktivitäten informiert. Und im neuen Koalitionsvertrag stehen wir auch drin, dass wir gefördert oder weiter gefördert werden sollen. Also von daher glaube ich, hat die Stiftung einen ganz guten Start und auch in der Szene, glaube ich, mit den zahlreichen Kontakten in die Szene hinein eine, hoffe ich doch, ganz gute Akzeptanz. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat Gutenberg mit der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte zu tun? Unsere Stiftung kümmert sich primär natürlich um die topografischen Orte. Ja, ich hatte einige erwähnt, an denen sich diese Prozesse der Demokratiegeschichte manifestieren. Es gibt aber auch im übertragenen Sinne Erinnerungsorte, die auch für die Demokratiegeschichte wichtig sind. Ich nenne mal eins, zwei, Pressfreiheit, Meinungsfreiheit. Das sind Dinge, die an vielen Orten verhandelt worden sind in unserer Geschichte. Und Gutenberg ist insofern da mit hineinzubeziehen, weil Gutenberg durch seine Erfindung natürlich für das Thema Demokratisierung von Wissen und Teilhabe an Wissen ganz wegweisende Weichen gestellt hat. Nicht zuletzt ist Gutenberg auch als Figur immer wieder Projektionsfläche gewesen für Forderungen wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Also er wird als Symbolfigur auch in demokratiehistorischen Bewegungen oder Prozessen immer wieder erwähnt, teilweise auch als Symbol, teilweise auch instrumentalisiert oder wir finden ihn immer auch in diesen Kontexten. Deswegen denke ich, dass Gutenberg als Figur historisch wie auch in seiner Rezeptionsgeschichte doch eine ganze Menge mit dem Thema Demokratie, Demokratisierung von Wissen oder demokratiehistorischen Prozessen zu tun hat. Und da mal drauf zu schauen, denke ich, ist auch für uns als Stiftung sicherlich ein interessantes Thema.
Sie hatten schon im Vorgespräch angedeutet, wir werden heute über mehrere Gutenberge bzw. die Perspektiven auf ihn schauen. Fangen wir mit dem konkreten Menschen an. Was wissen wir über seinen Hintergrund, seinen Lebenslauf, seine Biografie?
Ja, Gutenberg ist trotz seiner Berühmtheit als historische Person erstaunlich schlecht dokumentiert. Wir wissen nicht wirklich viel über ihn. Also Todesdatum und Geburtsdatum, um mal mit diesen beiden wichtigen Eckpunkten jeder Vita anzufangen, sind nicht genau überliefert. Wir wissen nicht genau, wann er geboren wurde. Da gibt es nur Schätzungen. Wir wissen aber, dass er in Mainz geboren wurde oder zumindest Sohn einer Mainzer Familie war, einer Mainzer Patrizierfamilie. So viel ist sicher. Er wurde um das Jahr 1400 geboren. Das ist eine Schätzung, man weiß es nicht genau. Und der 24. Juni, der Johannistag, wird als möglicher Geburtstag genannt, beziehungsweise Tauftag. Ich meine, jetzt ist Johannes einer der häufigsten Vornamen im Mittelalter. Der 24. Juni, Johannistag, könnte sein Tauftag gewesen sein. Und man kann annehmen, dass er dann auch um die Nähe zu diesem Tag herum geboren worden sein könnte. Aber wie gesagt, das genaue Datum ist nicht bekannt. Wir wissen, dass er aus der Ehe von Friele Gänsfleisch zu Laden, ein Mainzer Patrizier, und seiner zweiten Frau Else Bierich zum Steinem Krame herausgeboren wurde. Friele Gänsfleisch, sein Vater, wissen wir auch nicht ganz genau, er war möglicherweise im Tuchhandel tätig. Er gehörte zu der Gruppe, die man als Mainzer Patriziat bezeichnet, also so eine Art, wird oft so erwähnt, Stadtadel, also zu den Familien, die in Mainz doch zu der führenden Schicht gehörten. Gutenberg hatte zwei ältere Geschwister, Friele Gänsfleisch und Else Vietztum. Und über diese Geschwister von Johannes Gutenberg wissen wir ebenfalls nicht sonderlich viel. Die tauchen gelegentlich in den Quellen auf, aber alles relativ spärlich. Wir wissen, dass Gutenberg dann in späteren Jahren, also ab den 1420er Jahren, taucht er öfters mal in den Quellen auf. Interessant, oft sind es Quellen, in denen es um rechtliche Auseinandersetzungen geht. Ja, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Oft wird die Frage gestellt, welche Bildung Gutenberg genossen hat. Ich meine, mit Blick auf seine Erfindung kann man sicher davon ausgehen, weiß man sicher, dass er natürlich lesen und schreiben konnte, dass er auch eine gewisse Kenntnis des Lateinischen haben musste. Man geht davon aus, dass er eventuell sogar auf die Universität gegangen ist, ist nicht ganz sicher. Es gibt eine Quelle zur Universität in Erfurt, die von einem Johannes de Altavilla, also einem Johannes aus Eltville, berichtet. Wir wissen, dass Gutenbergs Familie Beziehungen nach Eltville hatte. Ob jetzt dieser Johannes de Altavilla tatsächlich der Mainzer Johannes Gutenberg ist, der dann in Erfurt studiert, das ist mit einem Fragezeichen zu versehen, wissen wir nicht. Es gab auch außerhalb der Universität durchaus Möglichkeiten, einen gewissen Bildungsgrad zu erreichen, etwa in Lateinschulen oder sogenannten Klosterschulen. Wir wissen, dass Gutenberg eine relativ in späteren Jahren Beziehung zum St. Viktor Stift in Mainz-Weisenau, einem Vorort von Mainz, hatte. Eventuell gibt es da Beziehungen, wie er zu seiner Bildung gelangt sein kann. Also auch hier großes Fragezeichen, können nur konstatieren, dass er eine gewisse Bildung und Ausbildung genossen haben muss. Gutenbergs Familie muss Mainz immer wieder verlassen. Das hängt mit Streitigkeiten zusammen zwischen den Familien in Mainz und den Patrizierfamilien. Da will ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, aber während dieser Abwesenheiten aus Mainz wohnte Gutenberg wahrscheinlich bei Verwandten in Eltville. Ich hatte gesagt, dass es da Beziehungen gab zwischen der Familie Gutenbergs und der Stadt Eltville. Eltville war auch Sitz einer kurfürstlichen Burg und teilweise auch Residenzort der Mainzer Erzbischöfe. Und durch diese familiären Verbindungen nach Eltville war Gutenberg eng mit dieser auf der rechten Rheinseite nahe von Mainz gelegenen Stadt verbunden. Seine Familie besaß dort auch ein Haus. Der Name Johannes Gutenberg ist auch im Grunde eine Zuschreibung, die sich auf einen Hof in Mainz, einen Patrizierhof zum Gutenberg bezieht. Es war nicht unüblich, dass man sich gelegentlich dann auch nach dem Hof benannte, an dem man oder in dem man wohnte. Dieser Hof zum Gutenberg lag in der Mainzer Altstadt. Er existiert heute nicht mehr. Und deswegen, wenn wir Gutenberg als Johannes Gutenberg in den Quellen entdecken, dann ist das relativ sicher unser Johannes Gutenberg. Ist aber durchaus möglich, dass es auch Quellen gibt, die von ihm berichten, wo diese Zuschreibung Gutenberg eben fehlt. Ich hatte es eben erwähnt, einen Johannes de Altavilla, der vielleicht unser Gutenberg ist, aber nicht immer taucht Gutenberg mit dieser Zuschreibung Gutenberg tatsächlich auf. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, ihn aus den Quellen immer so ganz präzise zu fassen. Wie gesagt, wir haben relativ wenig historische Quellen über ihn. 1420 taucht er dann wieder aus den Quellen auf. Da geht es letztlich um einen Streit. Dieser Streit ist ein Erbrechtsstreit im Grunde. Und da kann man von ausgehen, dass Gutenberg da in diesem Dokument mit eigener Vollmacht gleich im Auftritt, dass er um 1420 dann eben entsprechend volljährig gewesen sein muss, beziehungsweise älter als 14 Jahre gewesen sein muss. Gutenberg taucht dann wieder auf in den 1430er Jahren, teilweise in Zusammenhängen mit Diskussionen und auch Streitigkeiten um sogenannte Leibrenten. Das war, wenn man das etwas salopp formulieren möchte, so eine Art der Altersvorsorge damals, also der Bezug von gewissen Geldzahlungen. Da gibt es immer wieder Verzögerungen oder auch Streitigkeiten, die spielen dann in seiner Straßburgerzeit nochmal eine Rolle. Und das ist auch ein Punkt, wo wir Gutenberg dann ein bisschen besser greifen können, vor allem auch mit Blick auf seine Erfindung. 1434 bis 1444 wohnte Gutenberg in Straßburg. Freie Reichsstadt damals mit ungefähr 25.000, 28.000 Einwohnern und damit deutlich größer als Mainz zu der damaligen Zeit. Mainz schätzt man hat so 10.000, 12.000 Einwohner ungefähr. Außerdem war Straßburg eine bedeutende Handelsstadt und das deutet auch schon darauf hin, was ein Motiv gewesen sein könnte, warum Gutenberg nach Straßburg geht. Dort taucht er mit einem, kann man sagen, Paukenschlag in den Quellen auf, denn im März 1434 lässt Gutenberg den Mainzer Stadtschreiber Niklaus Wörstadt in Schuldhaft nehmen. Hintergrund war ein Streit im Grunde um die Auszahlung einer sogenannten Leibrente. Und das war nicht erfolgt offensichtlich. Und dann hat Gutenberg kurz entschlossen, diesen Mainzer Stadtschreiber, der sich in Straßburg aufhielt, in Schuldhaft genommen, um eben dadurch Druck aufzubauen, dass er seine Leibrente in Höhe von 310 Gulden, das war doch eine erhebliche Summe, ausgezahlt bekommt, die offensichtlich als Zahlung der Stadt Mainz noch ausstand. Der Niklaus Wörstadt, dieser Stadtschreiber für Mainz, wird dann wieder freigelassen. Also man einigt sich offensichtlich. Aber es zeigt etwas oder sagt etwas aus über Gutenbergs Tatkraft, wenn man es so sagen möchte, dass er seine eigenen Interessen auch durchaus mit einer Aktion zu vertreten weiß, die dann in den Quellen auch entsprechenden Niederschlag gefunden hat. Eine andere Episode aus Straßburg ist auch ganz interessant, die uns auch ein bisschen ein kleines Fenster öffnet auf den Menschen Gutenberg. Gutenberg wird in Straßburg von einer Patriziertochter, der sogenannten Ennelin von der Eisernen Türe, verklagt wegen eines angeblich nicht eingelösten Eheversprechens. Dieser Prozess oder diese Klage ist der einzige Hinweis, den wir überhaupt haben auf Gutenberg und das Thema Gutenberg und die Frauen. Diese ganze Angelegenheit ist nicht so ganz präzis überliefert, ist nur in einer Abschrift dokumentiert und auch der Ausgang des Verfahrens ist letztlich nicht überliefert, ist unbekannt. Aber vieles spricht dafür, dass Gutenberg nie verheiratet war, also in seiner Mainzer Zeit, wo er dann die Erfindung umsetzt und vollendet, kann man sagen, wissen wir nichts von einer Ehefrau oder von einer Heirat Gutenbergs, das ist nicht überliefert. Also wir gehen heute davon aus, dass Gutenberg nicht verheiratet war. In Straßburg, interessanterweise, macht er aber dann die ersten Versuche, kann man sagen, seine Erfindung auch umzusetzen. Zunächst arbeitet er in Straßburg in einer Art kleinem Unternehmen, das sich der seriellen Produktion von sogenannten Wallfahrtsspiegeln widmet. Wallfahrtsspiegel, das sind im Grunde metallene Abzeichen, die an Wallfahrtsterminen, großen Wallfahrtsterminen, so gleichsam als Souvenir ausgegeben oder verkauft wurden. Und mit diesen Spiegeln glaubte man damals, dass man eben den Segen, die Ausstrahlung von Reliquien auch irgendwie ein bisschen einfangen könnte. Deswegen waren diese Wallfahrtsspiegel bei großen Wallfahrten ein beliebtes, ja, man kann sagen, Souvenir oder religiöses Andenken, wenn man so möchte. Und für eine große Wallfahrt, die eigentlich für 1439 angedacht war in Aachen, aber dann erst 1440 stattfand in Aachen, hatte Gutenberg mit einigen Kollegen ein Unternehmen gegründet, um eben aus einer Pleitzinnlegierung diese Wallfahrtsspiegel in Straßburg dann in großen Mengen zu produzieren. Das zeigt, dass Gutenberg in dieser Zeit in Straßburg schon mit dem Thema Metallverarbeitung experimentierte und ein Unternehmen gegründet hat mit der Hoffnung, dann eben bei der großen Wallfahrt dann entsprechend Gewinn zu machen. Das Ganze schlug aber in gewisser Weise fehl, weil dieser Wallfahrtstermin verschoben wurde. Und wir wissen auch nicht, ob Gutenberg diese Wallfahrtsspiegel mit seinen Kollegen dann tatsächlich produziert hat. Wir wissen nur aus Quellen, dass er daran gearbeitet hat und ein Unternehmen, eine Art Kolleg, gegründet hat. Interessant ist, dass in dieser Zeit Gutenberg mit anderen Personen ein zweites Konsortium gründet, dessen Sinn und Zweck ein bisschen nebulöser ist in den Quellen. Aber es war ein Konsortium, das sich zum Beispiel beschäftigt hat mit dem Polieren von Edelsteinen, mit Dingen, die zum Drucken gehören. Und das Ganze hieß Aventur und Kunst. Also hier gibt es Hinweise, übrigens aus Prozessakten, aus Zeugenverhören, die darauf deuten, dass Gutenberg hier in Straßburg bereits mit Formen, mit Drucken, mit seiner Erfindung erste Schritte unternommen hat und experimentiert hat. Ob Gutenberg in Straßburg diese Erfindung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, tatsächlich abgeschlossen hat, bis zum Ende. Oder ob das nur erste Schritte waren, ist auch unklar, weil sich aus dieser Straßburger Zeit kein Druck erhalten hat, den man eindeutig Gutenberg in diesen frühen Jahren, also in den 30er Jahren und 40er Jahren zuschreiben kann. Also manchmal sagt man auch in der Rezeptionsgeschichte Gutenbergs, ist mal der Satz formuliert worden, in Straßburg wurde die Erfindung gezeugt und in Mainz kam das Kind dann zur Welt. Vielleicht kann man das als Bild so schön fassen. Jedenfalls wissen wir, dass Straßburg auf dem Weg zu seiner Erfindung eine ganz, ganz wichtige Etappe darstellte. Gutenberg wird 1444 noch in Straßburg in einer Steuerliste als waffenfähiger Bürger, Bewohner, also nicht als Bürger, als Bewohner Straßburgs und als Zugeselle der Goldschmiedezunft genannt. Also auch hier der Kontext zum metallverarbeitenden Gewerbe. Dann gibt es eine Lücke und das ist deshalb ärgerlich, weil gerade zwischen 1444 und 1448 wissen wir nicht genau, wo Gutenberg war. Ob er noch in Straßburg war oder schon wieder in Mainz, ist nicht ganz klar. Das bietet natürlich auch Raum für wilde Spekulationen, ja, wo er gewesen sein kann. Interessant ist, dass er 1448 nach Mainz zurückkehrt, beziehungsweise 1448 in Mainz wieder auftaucht und dort im Oktober einen Kredit über 150 Gulden aufnimmt. Wahrscheinlich dann, um seine Erfindung umzusetzen. Diese 150 Gulden ist schon eine ganz erhebliche Summe. Die nimmt er bei einem Verwandten auf und offensichtlich sucht Gutenberg in dieser Zeit Finanziers, um seine Erfindung dann tatsächlich auch als Unternehmer in größeren Stil umzusetzen. Und dann ab 1448 können wir sagen, wird er in Mainz dann eben seine Erfindung umsetzen. Wir haben wenige Exemplare nur von ganz, ganz frühen Drucken. Aber in den 1450er Jahren, also 1452 bis 54, gehen wir davon aus, dass er das große Werk, seinen Bibeldruck dann umgesetzt hat und in den früheren Jahren kleineren Drucken schon experimentiert hat. Es gibt auch kleinere Drucke, die erhalten sind. Da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Um die Bedeutung dieser Erfindung einschätzen zu können, jetzt noch die Frage, wie denn die, ich nenne es mal, Medienlandschaft vor Gutenberg aussah. Also wie war es mit der Schriftlichkeit und der Wissensverbreitung vor ihm?
Ja, das Mittelalter ist ja eine durchaus lange Periode, ungefähr 1000 Jahre umfasst das Mittelalter. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieses Mittelalters verschiedene Phasen der Ausprägung und der Entwicklung von Schriftlichkeit. Im Früh- und auch noch im Hochmittelalter kann man schon sagen, dass Schriftlichkeit eher ein Privileg war, das einer Elite, wenn man das so sagen möchte, Klerus, Adel zuzuordnen ist. Aber ich sag mal, seit dem Hochmittelalter, im ausgehenden Hochmittelalter, vor allem dann im Spätmittelalter, beobachten wir ja auch Prozesse wie Entwicklung von Städten, Gründung von Universitäten, Handel, Wirtschaft. Also hier gibt es Prozesse, die auch eine ganz andere Schriftlichkeit erfordern in der Umsetzung, die dann auch außerhalb dieses engeren Kreises von Klerus und Adel greifbar wird. Ich möchte Ihnen ein, zwei Beispiele geben. Italien beispielsweise, dort haben wir bereits im Hochmittelalter eine enorm ausgeprägte Schriftlichkeit mit einem eigenen Notariat, das sich entwickelt, das nicht unbedingt immer im Bereich der Geistlichkeit liegt, sondern teilweise ganz konkret sich in den Städten entwickelt, also eine Schriftelite, die hier für bestimmte Verwaltungsprozesse und auch Handelsprozesse einfach unerlässlich ist. Deswegen haben wir bereits im 12. Jahrhundert in Italien eine enorm ausgeprägte Schriftlichkeit, die sich dann erst später bei uns nördlich der Alpen in diesem Maße vollzieht und entwickelt. Die Gründung der Universitäten spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Durch diese Entwicklung auch in den Städten, Handel, Wirtschaft, differenziertere Verwaltungen, Organisation von Herrschaft im weitesten Sinne, durfte es auch einer zunehmend differenzierteren Schriftlichkeit. Und um diesen Bedarf zu decken, wird an den Universitäten oder werden auch Universitäten eingerichtet, die dann eben entsprechende Personen ausbilden, die dann in diese Verwaltungen unter anderem auch in diese Verwaltungen tätig werden. Deswegen ist die Gründung von Universitäten, vor allem im 12., dann 13. Jahrhundert und bei uns dann ab dem 14. Jahrhundert nördlich der Alpen, ein ganz wichtiger Faktor, der für die Entwicklung und die Ausweitung von Schriftlichkeit auch außerhalb des engeren Kreises von Klerus und Adel eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ging einher mit einem höheren Bedarf auch an Texten. Ja, wenn an Universitäten Schriftlichkeit sich entwickelt, braucht es eben auch Texte. Und dieser höhere Bedarf an Texten führt vor allem dann im 15. Jahrhundert auch dazu, dass es schon auch außerhalb der Klöster und der Geistlichkeit eben richtige Schreibwerkstätten gibt, die, ja, man kann sagen, am Stück Texte abschreiben, kopieren, also in Straßburg beispielsweise und Elsass ist eine Schreibwerkstatt überliefert, die wirklich in höheren Auflagen Texte noch von Hand abschreiben ließ, ja, außerhalb eines klösterlichen Kontextes. Das heißt, diesen Bedarf an Texten, an Schriftlichkeit, der musste irgendwie auch bedient werden. Und das im 15. Jahrhundert ist das genau die Zeit, in die Gutenberg mit seiner Erfindung hineinkommt und vielleicht auch auf diesen höheren Bedarf an Schriftlichkeit auch dann reagiert. Ja. Da fragt man sich natürlich manchmal, was war zuerst, Henne oder Ei? Aber man kann schon sagen, Gutenberg ist jemand, der diesen höheren Bedarf an Texten sicherlich zur Kenntnis genommen hat und mit seiner Erfindung auch nach einer Lösung dafür sucht. Aber als Unternehmer sich natürlich auch davon einen entsprechenden Gewinn verspricht. Gutenberg ist übrigens nicht der Einzige, der in dieser Zeit mit dieser Kunst des künstlichen Schreibens experimentiert. Also diese neue Kunst, Texte eben nicht mehr von Hand abzuschreiben, sondern in einem mechanischen Verfahren zu vervielfältigen, wurde auch als die Kunst des künstlichen Schreibens benannt, also Ars Artificialitas Scribendi. Und Gutenberg ist nicht der Einzige, der in dieser Zeit damit experimentiert. Wir haben nicht ganz klare, aber zumindest Hinweise auf einen Prokop Waldvogel, der in Avignon in den 1440er Jahren ausgerechnet mit ähnlichen Dingen experimentiert. Da ist die Rede von Formen und von Abecedarien, ja, und von einer Form des künstlichen Schreibens. Also was das genau war, wissen wir nicht, weil wir keinerlei Objekte oder Druck oder sonstiges haben, was wir diesem Prokop Waldvogel, der in Avignon damit experimentiert hat, zuschreiben können. Aber wir haben eben Quellenhinweise, die uns überliefern, dass es diese Person gab, die in diesem Bereich eben auch tätig war. Das wirft natürlich auch die Frage auf, wen es neben Gutenberg und Prokop Waldvogel vielleicht noch gegeben haben könnte. Aber dieses Thema, dass man Texte kostengünstiger, effizienter und in größerer Auflage schneller vervielfältigen können will, dieses Thema lag in den 1440er Jahren doch deutlich in der Luft. Und da genau reagiert Gutenberg mit seiner Erfindung drauf.
Wenn man mal so drüber nachdenkt, die Idee, ein Text besteht aus Worten und ein Wort besteht aus Buchstaben und diese Buchstaben, die will man hin und her schieben können, das wirkt aus unserer heutigen Sicht natürlich total offensichtlich, ganz kontrafaktisch gefragt, wieso ist denn da vor Gutenberg noch keiner drauf gekommen, das wirklich so konkret umzusetzen?
Ja, es gab durchaus Versuche, das umzusetzen. Also Gutenberg benutzt ja ein typografisches Verfahren, also mit einer Art Stempel, ja, die Letter, die dann mit Druckerschwärze eingefärbt wird, einen Abdruck eines Symbols oder eines Buchstabens in dem Fall herzustellen. Und auch die Zerlegung von Wörtern in einzelne Buchstaben und dann mit dem typografischen Verfahren das zu reproduzieren. Diese Methode ist eigentlich schon relativ alt. Also das älteste Zeugnis eines im weitesten Sinne typografischen Verfahrens, ja, das mit einzelnen Stempeln bestimmte Textelemente eingeprägt oder sichtbar gemacht wurden, ist zum Beispiel der Diskurs von Phaistos. Da sind wir in der Zeit so um 1600, 1800 vor Christus. Das ist ein Fundstück aus Kreta. Eine Art Scheibe, die eben mit einer hieroglyphenartigen Schrift mit einzelnen Stempeln eingedruckt wurde oder eingeprägt wurde. Das Unangenehme ist, dass man diese Schrift noch nicht entziffert hat. Aber es ist schon ein frühes typografisches Verfahren. Ist nicht ganz unumstritten. Es gibt eine andere These, dass es mit einer Art Matrizenschablone abgedruckt worden ist. Aber die Opinio Communis weitgehend ist eben doch, dass es sich hier schon um ein typografisches Verfahren handelt. Aus der Bronzezeit. Also es gibt auch Beispiele aus dem Hochmittelalter, dass einzelne Wörter oder einzelne Buchstaben eben mit typografischen Methoden schon eingedruckt oder eingeprägt worden sind. Wir kennen eine mit einzelnen Buchstaben Stempeln, kann man sagen, in Ton hineingeprägte Inschrift aus dem Hochmittelalter aus Regensburg. Wir kennen typografische Beispiele, die ein- oder aufgeprägt sind auf Gefäßen aus dem 15. Jahrhundert, einzelne Buchstaben. Also dieses typografische Verfahren gab es vorher schon. Und interessant ist in dem Kontext, dass, wenn wir den Blick ein bisschen von Europa wegwenden nach Asien, dass dort bereits im 11., 12., 13. Jahrhundert Texte reproduziert wurden mit einzelnen Lettern. Also die aus einzelnen Lettern gesetzt und geformt waren. Lettern zum Teil aus Ton, aber ab dem 13. Jahrhundert auch Lettern, die aus Metall gegossen waren. Wir haben hier Hinweise aus China bereits im 11., 12. Jahrhundert mit Tonlettern. Und in Korea, ganz interessant, wird oft in Europa leider noch immer zu wenig zur Kenntnis genommen, haben wir bereits im 13. Jahrhundert Texte, die aus einzelnen, interessanterweise aus Metall gegossenen Lettern zusammengesetzt und dann gedruckt worden sind. Da gibt es eine Sammlung buddhistischer Texte, die 1377 in Korea, in Südkorea, gedruckt wird. Und dieser Text ist auch, wie die Gutenberg-Bibel auch, eben ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen worden. Das Interessante dabei ist, dass dieses typografische Verfahren in der Umsetzung ein bisschen sich unterscheidet von dem, was Gutenberg gemacht hat. Vielleicht ein Wort dazu. In Asien ist dieses typografische Verfahren, wird das mit dem sogenannten Reiberdruck umgesetzt. Das heißt, man muss sich diese Lettern vorstellen, die zu einzelnen Wörtern und dann zu ganzen Texten zusammengesetzt werden. Dann werden diese Lettern eingefärbt mit einer Art Druckerschwärze. Und dann wird in Asien, ist das das Verfahren, ein Blatt da drauf gelegt und dann abgerieben, also so abgestrichen mit einer Art Besen oder Instrument, um dann eben diesen Druck zu erzeugen. Das übernimmt bei Gutenberg dann später die Druckerpresse. Und dieser sogenannte Reiberdruck ist eine Weiterentwicklung eines Verfahrens, das man eben in Asien auch schon kannte, das sogenannte Holzdruckstockverfahren, dass man eben aus Holzdruckstöcken entsprechende Texte spiegelbildlich herausgeschnitzt hat und die dann eingefärbt hat und dann gedruckt hat. Also dieses hochdruckende Verfahren gab es bereits im Holzschnittverfahren und dann später eben unterteilt in einzelne aus Metall oder aus Ton gefertigten Lettern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Gutenberg Kenntnis von diesen doch auch erfolgreichen Experimenten des typografischen Verfahrens oder des Druckes mit einzelnen aus Metall gegossenen Lettern, Beispiel Korea, hatte. Keinerlei Quelle weist darauf exakt hin, wissen wir also nicht genau. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass ein spanischer Jesuit im 16. Jahrhundert eine mehrbändige Geschichte des alten Chinas publiziert, also ein gewisser González Juan de Mendoza, der schreibt eine Geschichte über das Reich der Mitte, also über China, die er in Madrid 1586 publiziert. Und in diesem Werk 1586 beschreibt dieser Spanier, dass in China man darüber spricht und glaubt, dass ein gewisser Juan Gutenbergo, er bringt das natürlich auf Spanisch, von Kaufleuten, ja, von asiatischen Kaufleuten mitgebrachte Bücher gesehen und davon dann gelernt hat. Also das ist zumindest die These, die in China im 16. Jahrhundert offensichtlich kursiert oder diskutiert wird, dass Gutenberg eben gar nicht der Erfinder der Druckkunst mit beweglichen Lettern ist, sondern dass er das in irgendeiner Weise mitbekommen hat, durch Kaufleute meinetwegen, die von dieser Technik und von dieser Erfindung, die in Asien früher datiert, Kenntnis gehabt hat und das dann auf seine Art weiterentwickelt hat mit der Kombination einer Druckerpresse, die ganz entscheidend ist, diese Kombination, auf die kommen wir noch zu sprechen. Also eventuell vielleicht doch ein Kulturkontakt, der auch die Erfindung Gutenbergs mit beeinflusst haben mag. Wir wissen es nicht, aber diese Stelle übrigens, dieses Spaniers, diese Quellenstelle, ist bislang in der Gutenberg-Rezeption kaum wahrgenommen worden. Und da kann ich nur Bernd Röck und seinem wunderbaren Buch Der Morgen der Welt, die Geschichte der Renaissance danken, der in seinem Buch eben genau diese Stelle auch darauf hinweist und diese Stelle bringt.
Jetzt mal abgesehen davon, woher er diese Idee hatte, ob sie jetzt aus Asien oder aus seinem Kopf kam, warum hat sich gerade bei ihm, durch ihm, seine Idee so durchgesetzt, dass wir den Buchdruck in Europa heute unmittelbar mit Gutenberg verbinden?
Das hängt zum einen damit zusammen, dass diese Erfindung Gutenbergs sich unglaublich schnell verbreitet hat. Also Gutenbergs Erfindung kriegt schnell Nachahmer oder Füße, kann man sagen. Das hängt vielleicht auch mit politischen Entwicklungen zusammen. In Mainz gab es 1459 bis 1462 eine sogenannte Stiftsfehde, also einen Streit, wer denn Erzbischof ist. Und dieser Streit hat unter anderem dazu geführt, dass Mainz auch erobert wird und es zu Vertreibungen, Austreibungen kommt. Wir wissen nicht genau, ob Gutenberg dabei war oder nicht. Aber interessant ist, dass nach 1462 eben dann sehr, sehr schnell an anderen Orten in Europa Druckereien entstehen. Straßburg, natürlich dann auch Italien. Und bis zum Jahr 1500 ungefähr haben wir an ungefähr 270, 280 Orten in Europa Druckereien. Interessant ist auch hier, dass Personen, die man ins unmittelbare Umfeld Gutenbergs einordnet, hier auch zu dieser Verbreitung außerhalb von Mainz mit beigetragen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt den Begriff des sogenannten Wanderdruckers. Also das sind Drucker, die an verschiedenen Stellen in dieser Zeit auftauchen und die dort an verschiedenen Orten dann Drucke hervorbringen. Einer dieser sogenannten Wanderdrucker ist Johannes Nuhmeister, der ursprünglich aus Mainz kam oder im Umfeld Gutenbergs, nimmt man an, diese Kunst erlernt hat, der dann aber 1472 beispielsweise in Foligno in Italien die Erstausgabe von Dantes Göttlicher Komödie zum Druck bringt. Andere Drucker aus dem Umfeld Gutenbergs, zumindest nimmt man das an, wie Pannartz und Schweinheim gründen in Italien Subiaco 1465 eine Druckerei. Eventuell spielt hier Nikolaus Cusanus eine Rolle, von dem sein damaliger Sekretär berichtet hat, dass er, Cusanus, diese heilige Kunst in Italien hätte verpflanzt sehen wollen. Also eventuell spielt Cusanus bei der Einführung der Druckkunst in Italien gerade in den 60er Jahren eine gewisse Rolle. Aber auch hier zeigt sich wieder, da gab es eben einen Bedarf an der Reproduktion von Texten. Die meisten Texte dieser Inkunabelzeit, über 70%, über 80% waren Texte in Latein. Also für den geistigen Gebrauch oder eben für den Gebrauch an und in den Universitäten. Aber die deutschen Drucker spielen hier eine große Rolle bei der Verbreitung dieser neuen Kunst in Europa. Die ersten Drucker in Spanien, in Italien, in der heutigen Schweiz, in Straßburg, heute Frankreich, sind deutsche Drucker.
Jetzt stellen wir uns mal vor, der Gutenberg möchte eine Bibel drucken. Das hat er ja auch gemacht. Was sind die einzelnen Arbeitsschritte? Welche Werkzeuge, welche Materialien nutzt er jetzt, um seinen Buchdruck durchzuführen?
Man spricht immer von der Erfindung Gutenbergs. Genauer gesagt sind es gleich mehrere Erfindungen, die er einfach durchgeführt hat oder in die Welt gebracht hat. Der Druck eines so umfangreichen Textes wie der Bibel, aber auch eines kleineren Textes, bedarf natürlich einer Zergliederung in einzelne Schritte. Zunächst braucht er, ganz banal gesprochen, eine ganze Menge Lettern, um eine Bibelseite zu setzen und dann drucken zu können. Das heißt, er braucht einen erheblichen Typenvorrat und den muss er erst einmal herstellen. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Gutenbergs Typenapparat umfasst nicht nur die einzelnen Buchstaben des Alphabetes, sondern Sie müssen sich vorstellen, kleine Buchstaben, große Buchstaben, aber auch sogenannte Buchstabenkombinationen, sogenannte Ligaturen. Also zum Beispiel für das lateinische Wort pro oder per gab es in der Schriftweise immer auch bestimmte Abkürzungen oder Buchstabenkombinationen. Also das P mit einem Querstrich beispielsweise konnte pro oder per gelesen werden. Und für diesen Schriftcharakter seines Druckes, ja, die Kunst, künstlich zu schreiben, hat er sich natürlich an der handschriftlichen Schreibweise dieser Texte auch orientiert und hat entsprechend für diese Abkürzung oder für entsprechende Kombinationen, Buchstaben, Ligaturen, entsprechende eigene Typen herstellen müssen. Also nicht nur ein P, sondern für ein Pro, für eine Abkürzung P mit Strich, eben diese Type P mit Strich. Das bedeutet, dass er eine ganze Anzahl zusätzlicher Typen oder Zeichen herstellen musste. Und das war ein Prozess, der relativ aufwendig war und der wahrscheinlich auch bei der ins Leben bringen dieser Erfindung ein erheblicher Kostenfaktor war. Das bedeutet, dass er zunächst für jede Type einen eigenen Stempel schneiden musste. Ob er das selbst gemacht hat oder hier einfach auch Mitarbeiter hatte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles selbst getan hat. Einen Stempel zu schneiden war eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Das war aber nicht unbekannt. Bei Münzprägungen, Siegelpetschaftherstellung gab es eben auch Spezialisten, die in der Lage waren, feine Bilder oder auch feine Schriftbuchstaben eben spiegelverkehrt in solchen Stempeln zu schneiden. Das hat Zeit und Geld gekostet und dann wird mit diesem Stempel, der sogenannten Patrize, eben eine Matrize hergestellt. Das heißt, dieser harte Stempel, der dieses Schriftzeichen zeigt, wird dann in ein weicheres Metall, oft eine Art Kupfer, hineingeschlagen, um dann eine Art Gussform, also diese Vertiefung dieses Stempeleinschlags, eine Art Vertiefung zu haben, die dann als Gussform für die zu gießende Letter oder Type fungiert. Wenn man jetzt eine solche Matrize hat für eine entsprechende Type, für ein entsprechendes Zeichen, wird diese Matrize in ein sogenanntes Handgießgerät eingespannt. Das ist auch eine Erfindung Gutenbergs, mit dem dann, mit dieser flüssigen Legierung, wahrscheinlich Zinn, Blei, Antimon, wir wissen es nicht ganz genau, weil keine Type, Originaltype aus Gutenbergs Werkstatt erhalten ist, wird dann mit dieser Legierung auf diese Matrize, in diese Gussform, die Type jeweils einzeln gegossen. Wenn Sie eine Bibelseite drucken, brauchen Sie 1-2000 einzelne Lettern. Sie können sich vorstellen, was Sie dann, um mehrere Seiten drucken zu können, für einen erheblichen Bedarf an einzelnen Lettern haben. Das heißt, zunächst muss man diesen Typenapparat so herstellen, dass man daraus dann wirklich einzelne Seiten setzen und dann drucken kann. Also Stempelschnitt, Matrize, Handgießgerät, Typenherstellung, dann kommt der Setzkasten ins Spiel, dass man diesen Typenvorrat auch entsprechend so sortiert, dass man ihn beim Vorgang des Setzens eben leicht zur Hand hat. Ja, die größeren Fächer für die Buchstaben, die man häufiger braucht, die kleineren Fächer für die Buchstaben oder Buchstabenkombinationen, die vielleicht in den Texten weniger häufig gebraucht werden. Und dann beginnt der Satz des Textes, der einzelnen Seite. Dieser Satz wird dann eingefärbt und über die Druckerpresse dann jede Seite einzeln gedruckt. Die Druckerpresse oder die Kombination mit der Druckerpresse dieses Systems war insofern entscheidend, weil das jetzt mal ein bisschen in die Zukunft von Gutenberg gedacht, ein wichtiger Schritt war, um später eine Art Mechanisierung und serielle Produktion den Weg zu ebnen. Also das ist etwas, was in Asien beispielsweise nicht geschehen ist. Die Kombination des Satzes, des Letternsatzes mit der Druckerpresse. Und diese Kombination aus diesen einzelnen Schritten, Stempelschnitt, Herstellung von Matrizen, die Herstellung mit dem Handgießgerät der einzelnen Lettern, Aufteilung der einzelnen Typen in den Setzkasten, der Satz der Seite, das Einfärben des Satzes, das Drucken der Seite mit der Druckerpresse, die übrigens aus dem Vorbild einer sogenannten Spindelpresse, Weinpresse hervorging. Im Italienischen heißt die Druckerpresse heute noch Torchio und die Kelter- und Weinpresse heißt ebenfalls Torchio. Also da sieht man auch die Verbindung. Also Gutenberg bediente sich hier auch bestimmter Technik oder Instrumente, die es in seiner Zeit schon gab. Stempelschnitt, ja, eine Spindelpresse, aber die er in der Zusammenführung eben dann doch zu seiner Erfindung brachte.
Welche Auswirkungen hatte denn jetzt seine Technik? Wie schnell verbreiteten sich die von ihm gedruckten Bücher und andere Schriften jetzt in Mainz und in der Welt?
Das kommt natürlich sehr stark auf den Charakter der jeweiligen Texte an. Also der Bibeldruck, wir gehen davon aus, dass Gutenberg zwischen 1452 und 1454 ungefähr 180 Exemplare der Bibel zum Druck befördert hat. Also Gutenberg machte das nicht allein, sondern Gutenberg und seine Werkstatt. Das sind ungefähr 1280 Seiten in zwei Bänden oft aufgeteilt. Das war ein sehr aufwendiges Verfahren. Und bei 180 Exemplaren, also Auflage von 180 Stück ungefähr, das hatte natürlich jetzt nicht eine so große Reichweite. Anders kann man sagen, verhält es sich bei den sogenannten kleineren Drucken, von denen aber nicht sehr viele erhalten sind. Also Gutenberg druckte beispielsweise auch Ablassbriefe, von denen wir davon ausgehen können, dass die natürlich in einer hohen Auflage gedruckt wurden. Gutenberg druckte auch lateinische Grammatiken. Ja, Stichwort Universitäten, Lehrbetrieb, da gab es eben einen entsprechenden Bedarf, aber auch hier haben wir nur wenige Exemplare oder zum Teil nur Fragmente erhalten. Und diese Texte, gerade diese Einblattdrucke, Ablassbriefe oder auch Einblattdrucke in politischen Auseinandersetzungen, sage ich gleich noch ein Wort dazu, das sind Texte, die auch in höherer Auflage gedruckt wurden, also für die damalige Zeit und die natürlich auch darauf ausgerichtet waren, dass sie eine größtmögliche Verbreitung hatten. Ich möchte ein Beispiel geben. In der sogenannten Mainzer Stiftsfehde, das war diese Auseinandersetzung, wer ist Mainzer Erzbischof, das hat auch Kaiser und Papst mit auf den Plan gerufen. Das war eine Auseinandersetzung, die wirklich sehr hohe politische Wellen geschlagen hat. Wurden eben auch sogenannte Flugblätter oder Einblattdrucke gedruckt, die für den einen oder den anderen Kandidaten, der Erzbischofskandidaten, Partei bezogen haben. Und das ist im Grunde das erste Mal, dass in einer so größeren hochpolitischen Auseinandersetzung auch mit Mitteln des Buchdrucks eben politische Positionen transportiert worden sind, was dann später in der Reformation und in anderen Auseinandersetzungen natürlich dann auch eine große Rolle spielt. Aber bereits zur Zeit Gutenbergs wird das wirksam.
Im Vorgespräch haben Sie es schon angedeutet, der Name Gutenberg wird oft verbunden mit einer Medienrevolution, mit einer Demokratisierung des Wissens. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Ihre Gedanken dazu zusammenfassen würde, müssten die anfangen mit den Worten ja, aber.
Ja, das stimmt. Es ist ja so, wenn man von einer Medienrevolution spricht, löst die nie sofort das bisherige Leitmedium ab. Das erleben wir ja auch. Als der PC in die Welt kam, hat die Schreibmaschine auch noch eine Zeit lang überdauert. Und auch heute wird zum Teil noch von Hand geschrieben. Gelegentlich bekommt man noch eine handgeschriebene Postkarte. Das hat Seltenheitswert mittlerweile, aber immerhin. Und bei Gutenberg kann man das ähnlich konstatieren. Seine Erfindung hat natürlich nicht sofort alle Schreiber und Kopisten arbeitslos gemacht. Diese Verbreitung von Texten mit handschriftlichen Methoden hat auch zur Zeit Gutenbergs immer noch eine gewisse Konjunktur und wird nicht sofort abgelöst. Es ist auch so, dass in den frühen Drucken, auch in späteren, aber auch in den frühen vor allem, bestimmte Passagen der Texte freigelassen wurden, weil sie dann später von Hand noch mit bestimmten Texten ergänzt wurden. Die sogenannten, wir reden heute von Rubriken, die Rubrizierung beispielsweise einzelner Textpassagen, um dem Leser eine Art Orientierung zu geben, in welchem Teil eines Textes er sich gerade befindet. Diese Rubrizierungen wurden auch in den frühen Drucken später von Schreibern noch von Hand nachgetragen in den fertig gedruckten Text. Also von daher gibt es noch eine Zeit lang eine gewisse Parallelität und das erfolgt nicht so schlagartig, wie man das sich vielleicht vorstellen mag. Und das Thema handgeschriebene Texte hat gerade natürlich auch in den Jahrhunderten nach Gutenbergs in bestimmten Kontexten noch eine hohe Relevanz, beispielsweise in der Verwaltung, in den Kanzleien der Städte beispielsweise oder der Bischöfe oder des Adels. Ja. Also in den Verwaltungsstrukturen ist das handgeschriebene Dokument immer noch das eigentliche Dokument. Also gedruckte Urkunden gibt es in dieser Zeit eigentlich nicht, sondern die werden alle noch von Schreibern, von Kalligraphen, von Hand gefertigt. Und die Kunst des schönen Schreibens, der Kalligraphie, entwickelt kurioserweise eine ganz eigene Buchgattung, nämlich die sogenannten Schreibmeisterbücher. Das sind gedruckte Bücher oder gedruckte Werke, teilweise mit Kupferstichen und entsprechenden kalligraphischen Anleitungen, die eben diese Kunst der schönen Handschrift oder auch der einzelnen Schriften, die in den entsprechenden Verwaltungsstrukturen in den Kanzleien verwendet werden, eben als gedrucktes Buch unter das Volk bringen. Ja. Also von daher gibt es durchaus noch eine gewisse Parallelität. Ich glaube, wenn wir den Begriff Demokratisierung von Wissen und Teilhabe an Wissen mit der Verbindung Gutenbergs in Verbindung bringen, die Dominanz der lateinischen Texte, gerade in der sogenannten Inkunabelzeit, habe ich bereits erwähnt, da spielen natürlich auch die Universitäten eine große Rolle. Aber ein ganz wichtiges Medium, das ja bis zu unseren Tagen eigentlich auch ein Leitmedium der öffentlichen Meinung war und bisweilen vielleicht sogar auch noch ist, das ist die Zeitung. Also die Zeitung als das Medium, das mit Gutenbergs Erfindung, größere Auflagen etc. überhaupt erst möglich wurde, diese Kombination der Gutenbergschen Erfindung mit der Druckerpresse, das ist ein Leitmedium, das für diesen Aspekt Demokratisierung von Wissen, öffentliche Meinung sicherlich ganz besonders hervorzuheben ist. Und das ist etwas, was die erste Zeitung datiert, so 1605 in Straßburg. Da geht es dann los mit gedruckten Zeitungen und bis zum heutigen Tage für die Frage Teilhabe an Informationen ein ganz wichtiges Medium.
Sie hatten im Vorgespräch aber auch angedeutet, dass es Gutenberg-Bilder, Gutenberg-Rezeptionen gibt, die Sie ein bisschen zu weit gegriffen sehen.
Ja, Gutenberg ist ja, wenn man so möchte, eine Chiffre. Über den historischen Gutenberg, hatte ich ja gesagt, wissen wir relativ wenig. Wir wissen aus seiner Phase des Bibeldrucks dann noch von einzelnen rechtlichen Auseinandersetzungen mit Johannes Fust, einem seiner Geldgeber. Aber die historische Figur Gutenbergs bleibt in vielerlei Hinsicht sehr schemenhaft. Es gibt kein authentisches Bildnis. Wir wissen nicht, hatte er einen Bart, hatte er keinen Bart. Wir wissen nicht, war er verheiratet. Interessanterweise sind aber die verschiedenen Gutenberg-Bilder, die dann nach ihm entstehen, immer auch natürlich sehr kontextgebunden. Es gibt ja auch, Koselleck hat es mal schön formuliert, diese Auffassung, dass jede Rezeption, also die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Dinge der Geschichte blicken, immer sehr zeit- und standortgebunden ist. Das heißt, wenn wir uns mit Gutenberg beschäftigen heute, schwingt da auch sehr, sehr viel von unserer eigenen Zeit mit. Und das war in früheren Jahrhunderten ähnlich. Also Gutenberg war auch eine Projektionsfläche für bestimmte Bedürfnisse und Einschätzungen der Zeit, die ihn rezipiert oder die ihn erinnert. Ich möchte es ganz gern an zwei, drei Beispielen festmachen. Gerade in der Zeit seit der Aufklärung, dann vor allem im Kontext der Französischen Revolution, wird Gutenberg zu einer Projektionsfläche für die Aufklärung, zur Projektsymbolfigur der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Dieses Schlagwort, dieser Kampfruf Fiat Lux, es werde Licht, der im Kontext der Aufklärung immer wieder formuliert wird, ist auch ein Schlachtruf, der auf Gutenberg projiziert wird und mit Gutenbergs Erfindung und auch dann auch seiner Person in Verbindung gebracht wird. Gutenberg hätte das wahrscheinlich alles nicht verstanden in seiner Zeit, aber ich glaube, man kann schon so weit gehen, dass er auch die Intention hatte, mit der Möglichkeit, Texte in hoher Auflage zu verbreiten, eben dieses Thema Teilhabe an Wissen auf seine Art sicherlich auch gedacht hat. Und ich hoffe mal, dass bei ihm nicht nur der Gedanke an den möglichen Profit und die wirtschaftliche Tragfähigkeit seines Unternehmens, seiner Erfindung da im Vordergrund stand, sondern eventuell, zumindest wünschen wir das vielleicht, auch der Gedanke, dass man Bildung verbreiten möchte oder einfach Bildung und Teilhabe an Wissen breiter aufstellen möchte, als es bis dato der Fall war. In der Französischen Revolution wird Gutenberg geradezu zu einer Lichtfigur dieses Wunsches nach Aufklärung, nach Pressefreiheit, nach Meinungsfreiheit etc. Und interessant, würde ich ganz gerne vielleicht eine Quellenstelle vielleicht vorlesen, ist dort eine Rede, die der deutsch-französische Intellektuelle, kann man sagen, Johann Baptist Hermann Maria Baron de Clodes, auch einfach nur Anacharsis Clodes genannt, 1792 in Frankreich hält. Eine Rede, die er im Namen der Buchdrucker von Paris im Nationalkonvent in Paris hält und mit dem Wunsch oder diese Eingabe sah vor der Buchdrucker, dass die Gebeine Gutenbergs, die damals noch in Mainz lagen und auch heute noch irgendwo in Mainz liegen, das Grab Gutenbergs ist nie gefunden worden, dass man diese Gebeine Gutenbergs doch in das Pantheon überführen möge. Clodes hält diese Rede im Namen der Buchdrucker von Paris und daraus möchte ich ganz gern zitieren, weil sie ganz schön den Geist widerspiegelt, den man Gutenberg in dieser Zeit zuschrieb. Ich zitiere aus dieser Rede. Ihr menschenfreundlichen Gesetzgeber, ihr Architekten der universalen Verfassung, ihr seht vor euch Künstler stehen. Es sind ihre geschickten Hände, die Stein für Stein das gewaltige Gebäude in die Höhe ziehen, dessen Plan und zweckmäßige Proportion euer Genie erdacht hat. Die Bronze ihrer Werkstätten verleiht euren erhabenen Vorstellungen eine tönende Stimme. Die Wahrheit, die von der Bronze der Kanonen so oft erstickt wird, bleibt mit Hilfe des Metalls der Typografie immer siegreich und weithin schallend. Wenn Gott die Sonne erfunden hat, so hat der Mensch den Buchdruck erfunden. Die Sonne der Gottheit vertreibt das physische Dunkel. Die Sonne der Menschheit vertreibt das moralische Dunkel. Die eine beleuchtet die Sklaverei, die andere zerschmettert die Tyrannei mit der Begeisterung des Genies, mit einer Stimme, die vom Osten bis zum Westen die Tore ins Wanken bringt. Wir sind gekommen, um Gutenbergs Erhebung in das Pantheon zu fordern, eines göttlichen Menschen, der nach dem Vorbild des Ewigen sprach, es werde Licht und es ward Licht. Dieser Schöpfer der Sprache, des Wortes, des Philosophen lebt in einer unserer wichtigsten Gemeinden, in Straßburg, der berühmten Stadt, die Germanien nicht mehr Frankreich streitig machen wird. Denn alle Menschen werden Brüder, werden Germanen sein. Der Senat des Menschengeschlechts sollte das Gedächtnis des ersten Revolutionärs, des ersten Wohltäters des Menschen ehren. Wir finden in Gutenbergs Hand den Faden, der zur Verjüngung der Welt führt. Und ihr, Gesetzgeber, werdet die Entwicklung der menschlichen Glückseligkeit beschleunigen, wenn ihr die weihevolle Umbettung der Aschen eines Mannes verfügt, der alle Menschen in gemeinsamer Brüderlichkeit versammelte, im Germanien der beiden Hemisphären. Lasst uns einen Erfinder feiern, ohne den wir stumm und vereinsamt auf der Erde wären, ohne den wir keinen Voltaire und keinen Rousseau gehabt hätten und auch kein Pantheon. Zitat Ende. Und dann interessant, wie Clodes dann in dieser weiteren Rede diese Idee von einem Völkerbund, von Gewaltenteilung, von Verfassung, von Abschaffung der Sklaverei entwickelt. Also eine Art Weltprogramm, das eben durch die Gutenbergsche Erfindung erst überhaupt in die Welt kommt und diskutiert werden kann. Und er schließt dann, ich zitiere nochmal, entsprechend ist von jetzt an die Kunst Gutenbergs unser wichtigstes Vehikel. Das Universum wird einen einzigen Staat formen, den Staat der vereinigten Individuen, das unwandelbare Reich von Großgermanien, die universale Republik. Zitat Ende. Wobei mit Großgermanien, man muss daran denken, diese Rede wurde auf Französisch gehalten. Natürlich ist es ein Wortspiel mit dem Thema, mit dem Wort der Brüderlichkeit. Also er meint jetzt nicht das Germanien im germanischen Sinne, sondern als Anspielung auf das französische Wort für Brüderlichkeit. Und damit rekurriert er im Grunde auf eine der zentralen Forderungen der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und dann in der Fortführung eben: Die Nation ist nichts gegenüber einem Völkerbund, den er als großes Ziel am Horizont eben sieht. Und dass er Gutenberg in diesem Kontext einordnet, als derjenige, durch dessen Erfindung das überhaupt erst möglich ist und der gottgleich, ja, so wird sie auch formuliert, dann eben eine besondere Ehrung erfahren muss, Überführung seiner Asche ins Pantheon. Ich denke, das ist eine ganz interessante Episode, die zeigt, wie Gutenberg hier nicht nur als Chiffre, sondern wirklich als die Projektionsfläche diente für Höheres, für die Umsetzung und Verwirklichung der Ideale der Französischen Revolution.
Was sind denn die Demokratieorte für Gutenberg? Also wo kann man hingehen, wenn man mehr von Gutenberg sehen möchte, wenn man mehr über ihn und den Buchdruck erfahren will?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Orten, die mit Gutenberg verbunden sind. Also Straßburg und Mainz in erster Linie. Ich fange vielleicht mal mit, das ist jetzt auch nochmal diese rezeptionshistorische Perspektive, mit den Gutenberg-Denkmälern an. Im 19. Jahrhundert gibt es gleich mehrere Gutenberg-Denkmäler, die errichtet werden. Eins in Straßburg und eins in Mainz oder mehrere in Mainz, aber ein besonders bedeutendes, das von Thorwaldsen in Mainz 1837. Diese beiden Gutenberg-Denkmäler in Straßburg wie in Mainz zeigen auch, dass es immer wieder auch Bemühungen gab, Gutenberg für die jeweiligen lokalen Identitätskontexte ein bisschen zu vereinnahmen. Im 19. Jahrhundert gibt es tatsächlich so eine Art Streit, wem Gutenberg jetzt denn eigentlich gehört. Ist Gutenberg ein Straßburger, ist Gutenberg ein Mainzer? Hat Gutenberg in Straßburg seine Erfindung zu Vollendung gebracht oder erst in Mainz? Ich hatte vorhin dieses Bild erwähnt, in Gutenberg wurde die Erfindung gezeugt, in Mainz kam sie zur Welt. Das ist eine Auseinandersetzung, die im 19. Jahrhundert vor allem dann durchaus an Prominenz gewinnt und bei der dann ganz anders als Klotz das in seiner Rede formuliert hat, eben dann doch lokale und regionale Perspektiven an Prädominanz gewinnen. Ja, dieses, wem gehört er denn jetzt eigentlich? Und das führt auch dazu, dass eben Gutenberg-Denkmäler sowohl in Straßburg als auch in Mainz errichtet werden, um ihn als Straßburger oder eben auch als Mainzer zu deklarieren. In Straßburg gibt es natürlich ein Museum, in dem man Gutenberg sehr gut rezipieren kann. Es gibt das Denkmal in Mainz, gibt es ein Weltmuseum der Druckkunst, Gutenberg-Museum, das jetzt aber gerade neu gebaut wird. Es hat eine Interimsausstellung im Naturhistorischen Museum in Mainz. Dort kann man eine Art Auswahl der gesamten Sammlung sehen, aber eben auch die Gutenberg-Bibel in anderthalb Bänden und damit Gutenbergs wohl wichtigstes Werk. Es gibt zahlreiche andere Museen, die sich mit dem Thema Druckkunst beschäftigen, die natürlich auch die Gutenbergsche Erfindung und die Ausbreitung der Buchdruckerkunst etc. thematisieren. Leipzig Buch- und Schriftmuseum beispielsweise. In der Schweiz gab es bis vor wenigen Jahren ein eigenes Gutenberg-Museum. Also dieses Thema Druckmuseen, das ist relativ breit auf Europa auch verteilt. Aber Mainz und Straßburg sind wohl die wichtigsten Orte diesbezüglich.
Gibt es noch was, was Sie über Gutenberg erzählen wollten und ich einfach nicht die passende Frage gestellt habe?
Ja, vielleicht noch, weil ich finde immer so die Quellentexte ganz interessant. Gutenberg, hat er gesagt, er erscheint auch in ungewöhnlichen Kontexten auf einmal in dieser Rezeption als Lichtbringer, als Chiffre für Demokratie. Und da gibt es einen Vorgang oder eine Stelle, die ein bisschen seltsam vielleicht ist, aber die auch zeigt, wie präsent Gutenberg eben als Figur bisweilen auch war. Im 19. Jahrhundert, in 1820er Jahren, erheben sich die Griechen gegen die Osmanen. Das ist also dieser Freiheitskampf der Griechen, der durchaus in Europa eine Welle an Unterstützung, an Sympathie auch hervorruft. Die Bewegung des sogenannten Philhellenismus ist in den 1820er Jahren ein wichtiges Thema und erfasst Intellektuelle, aber auch, ich sag mal, breite Schichten der Bevölkerung. Es gibt Handwerker und Studierende, die sich dann freiwillig diesem Freiheitskampf der Griechen anschließen und nach Griechenland ziehen, um für die Freiheit der Griechen zu kämpfen. Das passiert in den 20er Jahren in einer Zeit, in der es bei uns mit der Freiheit vormärz nicht so weit her ist. Ja, das kommt dann später, 1832, Hambacher Fest, 1848, 49. Aber dieser Wunsch nach freier Lebensgestaltung, nach Freiheit, der wird eben in diesem Freiheitskampf der Griechen auch projiziert. Und kurioserweise taucht da auch wieder Gutenberg auf. Und zwar in einem Kontext, wo man es überhaupt nicht vermutet. Friedrich Lehne, eine interessante Mainzer Figur, der zur Zeit der Mainzer Republik Jakobiner war, dann später wird Bibliothekar und Professor, Historiker, Redakteur der Mainzer Zeitung, also ein kultureller Tausendsasser, kann man sagen, der publiziert 1825 eine Schrift, die heißt Romantische Seereise von Genua nach Neapel. Das klingt völlig unverfänglich und ist im Grunde eine Schrift, die er während einer Reise, einer Seereise von seiner Italienreise 1796, 97 unternommen hat und dann 1825 erst zum Druck bringt. Und in dieser Reisebeschreibung erzählt er von einer Seefahrt auf einem Schiff und der Kapitän dieses Schiffes ist ausgerechnet ein Grieche. Und dann projiziert Lehne eben, das ist natürlich an der Stelle fiktiv, diese Unterhaltung mit diesem griechischen Kapitän, der dann Lehne von seiner Heimat erzählt, von Griechenland, das im Moment sich für seine Freiheit gegen die Türken erhebt. Und da darf ich kurz draus zitieren, weil es eben ein völlig ungewöhnlicher Kontext ist, aber der zeigt, wie Gutenberg auch in diesen Kontexten aufscheint. Ich zitiere. Eines Morgens nämlich nach einer warmen, sternklaren Nacht an Deck des Schiffes, so zitiert Lehne im zeitlichen Abstand von fast 30 Jahren aus seinem angeblich schon 1797 geschriebenen Brief, machte er die Bekanntschaft eines griechischen Matrosen, dessen edle und schöne Gestalt ihm schon am Tage zuvor aufgefallen war. Auf der mehrtägigen Seefahrt erzählte nun der junge, edle und schöne Grieche dem neugierigen Lehne ausführlich von dem erbärmlichen Zustand seiner Nation und dem seit Generationen weitergetragenen Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung der Hellenen, die allzu lange schon unter dem Joch der türkischen Fremdherrschaft leiden müssten. In der Klage des Exilgriechen über sein trauriges Schicksal fern der Heimat, das in der Publikation Lehnes breiten Raum annimmt, mag sich Lehne vielleicht ein Stück selbst weit wiedererkannt haben, denn er befand sich ja 1796, 97 in einer ganz ähnlichen Situation. Und in diesem Gespräch fragt der griechische Kapitän den Lehne, wer hat die Buchdruckerkunst erfunden? Und darauf antwortet Lehne, mein Landsmann Gutenberg von Mainz, worauf der Kapitän dann einen ungewöhnlichen Trinkspruch ausbracht und sagt, die Gläser gefüllt, Heil, Ruhm und Dank dem künftigen Befreier Griechenlands. Und an einer späteren Stelle sagt der Kapitän dann, ja, dieser Wohltäter der Menschheit wird auch unser Retter sein. Sehen Sie jene großen Kisten, sie sind voll Bücher und es sind nicht die ersten, die ich meinen Landsleuten bringe. Jedes Mal wird von dem Gewinne meiner Fahrt ein Teil zu ihrem Ankauf verwendet. Ich habe einen Agenten zu Paris, der mir sie in unserer Sprache liefert. Für jetzt sind es meistens noch Religionsschriften oder Geschichten unserer Nation. Die ersten sollen ihr sittliches Gefühl, die anderen ihren Nationalstolz wecken. Denn ohne beide kann nichts Großes geschehen. Viele wohldenkende Männer sind mit mir zu diesem Zwecke verbunden und es wird nicht lange dauern, dass sie griechische Jünglinge aus Deutschlands Schulen sehen werden. Denn ihr Vaterland hat für die Bildung unserer Jugend den Vorzug. Soweit der griechische Kapitän auf dem Schiff, auf dieser fiktiven, muss man sagen, Situation, in dieser fiktiven Situation. Aber hier wird Gutenberg wirklich als Projektionsfläche auch zum Befreier Griechenlands im Freiheitskampf der Griechen gegen die Türken. Also total kurios, aber es zeigt, dass Gutenberg eben in dieser, ich sag mal, demokratiehistorischen Perspektive vielleicht doch noch auch interessante Seiten bietet, die noch nicht so bekannt und noch ein bisschen unentdeckt sind. Was will ich noch erzählen über Gutenberg als Projektionsfläche und gerade Gutenberg mit Blick auf Demokratiegeschichte im weitesten Sinne? Um Gutenberg gibt es auch immer mal wieder Streit bei der Frage, wie und in welcher Form das neue Gutenberg-Museum in Mainz erstehen soll, gab es 2017, 2018 auch eine Auseinandersetzung, die, man kann sagen, die Stadtgesellschaft in Mainz ein bisschen gespalten hat. Es ging damals um die Frage, ob man das neue Gutenberg-Museum in einzelne Bauabschnitte untergliedert, schon mit einem markanten architektonischen Element, einem sogenannten Bibelturm, beginnen soll oder ob man das nicht machen soll und dann auf ein Gesamtkonzept für eine bauliche Umsetzung warten soll. Und dieser Bibelturm, der an prominenter Stelle in Mainz hätte entstehen sollen, also neben dem Gutenberg-Museum direkt am Markt, hat für heftige und zum Teil auch sehr polemisch diskutierte Auseinandersetzungen geführt in Mainz, die Befürworter dieses Bibelturms und die Gegner dieses Bibelturms als Element eines zukünftigen Gutenberg-Museums, eines Neubaus. Über diese Frage gab es dann in Mainz zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt einen Bürgerentscheid. Also ausgerechnet ein Bürgerentscheid zur Frage, wie soll das neue Gutenberg-Museum aussehen und in die Welt gebracht werden. Und dieser Bürgerentscheid zum Bibelturm, der ist dann 2018 mit eindeutiger Mehrheit gegen diese Errichtung dieses Bibelturms ausgegangen. Und einer der Initiatoren dieses damaligen Bürgerentscheids war Nino Haase, der dann jetzt heute Oberbürgermeister der Stadt Mainz ist. Ich sage das deshalb, weil dieser Streit um die Zukunft des Gutenberg-Museums, also wenn man möchte, Streit um Gutenberg, zum ersten Bürgerentscheid der Stadt Mainz oder in der Stadt Mainz geführt hat. Und das finde ich so aus Demokratie, zeithistorischer Perspektive auch eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, ausgerechnet um Gutenberg. Und das ist eine Episode, die vielleicht den Blick auf die demokratiehistorische Relevanz oder die demokratiehistorischen Perspektiven auf Gutenberg so ein bisschen ins Hier und Jetzt und in unsere Gegenwart holt.
Wir, Sie haben es angesprochen, sind mitten in mindestens einer, wenn nicht mehreren Medienrevolutionen. Sie haben den PC erwähnt. Ich würde noch gerne das Internet, das Smartphone und vielleicht auch die künstliche Intelligenz hinterherwerfen. Was können wir aus dem Umgang mit der Medienrevolution Gutenbergs für unseren Umgang damit lernen? Wie können wir das vergleichen? War der Buchdruck für die damalige Welt ein Umbruch wie heute für uns die digitalen Medien?
Das ist eine gute und aber auch schwierige Frage. Ich stelle mir oft die Frage, inwieweit die Menschen zu Gutenbergs Zeit diese Erfindung wirklich als Medienumbruch empfunden haben. Es gibt ein paar Indizien, die doch darauf hindeuten. Also allein schon die Bezeichnung, die Kunst des künstlichen Schreibens, Ars Artificialiter Scribendi, ist aus meiner Sicht ein Indiz dafür, dass man schon deutlich gesehen hat, da entsteht jetzt was Neues, was aber durchaus auch mit dem Alten zu tun hat. Ja, nur in eine neue Form, wir würden vielleicht heute sagen, Medienumbruch gegossen wird. Der Bruch damals, glaube ich, bei Gutenberg kam auch nicht so radikal und so tsunamiartig, wie man das manchmal im Rückblick vielleicht projizieren mag. Ich hatte ja auch gesagt, die Schreiber und das Handgeschriebene hatte nicht sofort an Wert verloren, sondern bleibt noch ganz lange auch parallel zum Buchdruck in Gebrauch. Und das hat natürlich auch was mit den Zielgruppen zu tun, für die die jeweiligen Texte entstehen. Und ich glaube, diese Zielgruppenperspektive ist auch etwas, was wir heute bei unseren Medienrevolutionen oder Medienbrüchen im Blick haben müssen. Ich glaube nicht, dass das gedruckte Buch völlig obsolet wird, und es ist es ja auch im Moment nicht und es wird auch nicht. Bei den aktuellen Medien, Stichwort Zeitung, glaube ich aber schon, dass man beobachten kann, dass die gedruckte Zeitung doch an Präsenz deutlich verloren hat gegenüber dem digitalen Format. Und diese digitale Information, wenn es um Aktuelles geht, ja, aktuelle, schnelle Information, glaube ich, hat wirklich an Prävalenz und Dominanz auch gewonnen, ja, gegenüber, also natürlich gegenüber dem Gedruckten. Aber ich glaube nicht, dass das zu einer völligen Ablösung kommen wird. Für bestimmte Bereiche ist das Gedruckte und auch das gedruckte Buch immer noch ein wichtiges, ja, vielleicht nicht das Leitmedium, aber ein wichtiges Medium, das überleben wird. So meine Hoffnung und auch mein Glaube.